Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm zwei Nachrichten, die ohne Zusammenhang nebeneinander stehen, aber doch zusammen ein Bild ergeben. Immer mehr Menschen rutschen in den Dispo und immer mehr Menschen kommen in den Genuss von Ausschüttungen aus ihren Aktieninvestments. Zwei Meldungen, ein ziemlich kontrastreiches Bild. Mit dem erwarteten Dividendenrekord in diesem Jahr fängt es hier an. Brigitte Scholtes dazu.
Etwa 55 Milliarden Euro wollen allein die im DAX 40 gelisteten Unternehmen in diesem Jahr als Dividenden ausschütten. So viel wie nie zuvor. Das schätzen die DekaBank und die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg. Danach dürften 27 Konzerne ihre Dividende erhöhen, 8 ihre Ausschüttung pro Aktie unverändert lassen und 5 die Dividende senken. Erhöhen, ja sogar verdoppeln von 15 auf nun 30 Cent je Aktie, will etwa die Deutsche Bank ihre Ausschüttung. Das bekräftigte deren Chef Christian Sewing bei der Bilanzvorlage gestern.
Die Aktionäre an unserem Erfolg zu beteiligen, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Wir haben uns für das Jahr 2025 eine Ausschüttungsquote von 50% zum Ziel gesetzt und wollen insgesamt für die Jahre 2021 bis 2025 8 Milliarden Euro an Kapital zurückzahlen.
Auch viele Industrieunternehmen haben schon angekündigt, mehr als im Vorjahr auszuschütten. Warum? Das erklärt Dividendenexperte Christian Röhl.
Die Unternehmen sind durch dieses schwierige Jahr 2022 besser hindurchgekommen, als man vielleicht im ersten und zweiten Quartal, insbesondere nach der russischen Invasion in der Ukraine, befürchtet hatte. Die Unternehmen haben ihre Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt, auch unter schwierigen Bedingungen, gerade auch mit der weltweiten Lieferketten-Disruption und an den Erfolgen, die man da hatte, durchaus auch cashwirksam, da lässt man die Aktionäre eben dran teilhaben.
Im Schnitt könnte somit der DAX in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 3,6% bringen. BMW, Mercedes und Porsche dürften sogar mit Dividendenrenditen, gemessen also am Aktienkurs, zwischen 7,5 und 8,3% glänzen. So könnte jetzt mancher Investor versucht sein, sich die Aktien danach auszusuchen. Da aber könne man schnell fehlgeleitet werden, warnt Röhl.
Eine Dividendenrendite steigt ja nicht nur dadurch, dass die Dividende sich positiv entwickelt, sondern sie kann auch deshalb so hoch sein, weil der Nenner geschrumpft ist, sprich, weil der Kurs sehr, sehr stark gefallen ist. Zum Beispiel, weil man die Befürchtung hat, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist, die Dividende, die vielleicht im vergangenen Jahr gezahlt wurde oder die man sich auch für dieses Jahr noch irgendwie zusammenhoffen kann, dass diese Dividende dann auch in den Folgejahren erwirtschaftet und ausgezahlt wird.
Doch wie sinnvoll ist es eigentlich, große Teile des Gewinns an die Anteilseigner auszuschütten? Michael Peters von der Bürgerbewegung Finanzwende ist da skeptisch, denn zwischen 2008 und 2020 hätten die DAX-Konzerne ihre Gewinne um knapp die Hälfte gesteigert, aber 85% über Dividenden oder Aktienrückkäufe ausgeschüttet.
Dividenden sind ja nicht grundsätzlich schlecht, aber wenn wir uns den Investitionsbedarf vor Augen führen, den wir aktuell eigentlich haben, mit Klimawandel als ein Thema, dann müssten sich ja Firmen auch überlegen, wie können wir eigentlich unser Geschäftsmodell zukunftsfähig machen. Und da wäre einiges an Geld noch nötig für diese Investition und das wird sozusagen aktuell lieber ausgeschüttet.
Und nicht nur das. Gerade in den letzten krisengeprägten Jahren hätten einige Unternehmen sich dann doch wieder stärker an den Aktionären als etwa an ihren Beschäftigten ausgerichtet, wenn diese etwa Kurzarbeitergeld bekommen hätten, kritisiert Peters.
Das geht einfach nicht, dass man seinen Mitarbeitern irgendwie vermittelt, ihr bekommt weniger und zeitgleich können wir trotzdem Rekorddividende ausschütten. Das ist nicht in Ordnung. Das war auch Ende letzten Jahres wieder ein Thema, als diese Gaspreisbremse diskutiert wurde und dann da jetzt auch Firmen gesagt haben, naja, also wenn da Bedingungen dran geknüpft sind, dass wir keine Dividenden ausschütten, dann brauchen wir die Hilfe plötzlich gar nicht mehr. Und das macht einen dann schon ziemlich stutzig und deswegen ist es wichtig, da genau hinzuschauen.
Brigitte Scholtes mit den Erwartungen auf ein Dividendenrekord. Ja, Konsequenz guter Geschäfte, die die börsennotierten Firmen machen, unbeschadet von Energiekrise und Inflation. Diese beiden Faktoren führen aber zugleich dazu, dass immer mehr Menschen mit ihrem Geld für Lebensmittel, für Strom und Benzin nicht über die Runden kommen und in den Dispo rutschen, was bekanntermaßen riskant und teuer ist und jetzt auch Verbraucherschützer auf den Plan ruft. Christopher Jenert dazu.
Jeder siebte Verbraucher hat innerhalb von 3 Monaten das Konto überzogen. Die Hälfte der Betroffenen sagt in der Umfrage außerdem, dass die allgemein hohen Kosten im Moment der Grund dafür sind. Und jeder zehnte sagt darüber hinaus, ich kann die hohen Lebenshaltungskosten auf Dauer nicht tragen und muss mich deshalb verschulden. Zum Beispiel mit dem Dispo-Kredit.
Und das ist natürlich ein gefährlicher Weg, weil Dispo-Zinsen die höchsten Zinsen sind, die man so hat.
Sagt Ramona Popp, die Chefin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen im SWR-Interview der Woche. In der Tat, im Schnitt verlangen Banken rund 10% aufs Jahr gerechnet. Das hat die Zeitschrift Finanztest ermittelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken sieht darin allerdings kein Problem. Schriftlich teilt der Verband mit, Bankkunden hätten es dank eines großen Angebots selbst in der Hand, zu welchen Konditionen sie so einen Dispo-Kredit nutzen wollten. Anders wiederum sieht das Christian Görke, früher Finanzminister in Brandenburg und jetzt finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag.
Diese Dispozinsen, die da verlangt werden, sind sittenwidrig. Und deshalb muss das, wie in anderen Ländern auch, begrenzt werden.
Görke hat mit seiner Fraktion einen Antrag dazu vorbereitet. Darin fordert die Linke, den Zinssatz so festzulegen, dass er nie mehr als 5% über dem Leitzinssatz liegt. Das wären aktuell maximal 8%.
Das ist eine ganze Menge. Das sind aber nicht 10, 11, 12%.
Die Verbraucherzentralen wiederum schlagen einen anderen Weg vor. Sie wollen nicht die Höhe des Zinssatzes deckeln, sondern sie wollen einschränken, wie weit Menschen überhaupt ins Minus rutschen können, damit sie sich nicht verschulden. Das geht nämlich auch, wenn der Zinssatz in so einem Dispo-Kredit niedriger ist. Ramona Popp, Chefin der Verbraucherzentralen.
Bei vielen ist ja das dreifache Monatseinkommen sogar. Wenn man da einmal reingerät, ist die Wahrscheinlichkeit leider sehr hoch, dass man da nicht wieder rauskommt. Insofern, der Dispo-Kredit ist eigentlich dazu da, um mal wirklich zum Monatsende vielleicht mal 100 € oder 150 € mal zu überbrücken. Aber es ist nicht dafür da, dauerhaft das Leben daraus zu finanzieren.
Aktuell ist die Europäische Union an diesem Thema dran. Verbraucherkredite wie der Dispo sollen womöglich nur noch dann vergeben werden, wenn eine entsprechende Kreditwürdigkeit vorliegt. Eine Obergrenze für die Dispo-Zinsen ist da allerdings nicht geplant. Was man aber auch beachten muss, die Ursache der Überforderung vieler Verbraucher liegt in den aktuell hohen Lebenshaltungskosten. Verbraucherschützerin Popp hofft da auf die Politik.
Im Grundsatz gilt natürlich, dass eben durch diese sehr hohen Energiepreise Menschen eben nicht in die Armutsfalle oder gar in die Überschuldung getrieben werden dürfen. Insofern, die Preisbremsen kommen jetzt und sie wirken dann hoffentlich auch. Und die ein oder andere Tarifrunde steht ja auch noch aus, was Einkommen angeht.
Wie viel die Preisbremsen wirklich bringen, muss sich zeigen. Und auch, ob dadurch die Zahl der Menschen wieder sinkt, die mit den Lebenshaltungskosten momentan nicht mehr klarkommen.
Christopher Jenert war das. Und Themenwechsel. An diesem Sonntag treten weitere EU-Sanktionen gegen Russland in Kraft, die auch direkte Auswirkungen in Deutschland haben dürften. So dürfen ab Sonntag keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe mehr aus Russland abgenommen werden. Das macht sich bemerkbar an den Tankstellen in Ostdeutschland, aber nicht nur dort. Christoph Richter dazu und er beginnt mit einer Landrätin aus der Uckermark.
Eins steht fest, auch wenn alle was anderes erzählen, die Preise werden steigen. Es ist nur eine Frage, wann das kommt. Wir sind ja sowieso in Brandenburg schon an dem Punkt, dass wir höhere Preise haben als der Westen.
So Carina Dörck, CDU-Landrätin im Landkreis Uckermark, die Region, in der sich Schwedt und die PCK-Raffinerie befindet, die bis Ende des letzten Jahres mit russischem Erdöl über die Druzhba-Pipeline versorgt wurde. Jetzt tritt mit dem Verbot der Einfuhr von Diesel und anderen Mineralölprodukten aus Russland die nächste Stufe der Embargo-Politik in Kraft. Ziel ist es, die Kriegskasse des Kremls nicht weiter zu finanzieren. Nach Angaben eines Sprechers des Mineralölverbands Fuels und Energie ist das Benzin im Osten um rund 2 Cent und bei Diesel um etwa 1 Cent je Liter teurer als im Bundesdurchschnitt. Der Grund für die angespannte Lage in Ostdeutschland sei die geringere Diesel- und Benzinproduktion in der Raffinerie Schwedt, ergänzt Jens Südekum, Inhaber des Lehrstuhls für internationale Volkswirtschaftslehre am Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität. Er ist zugleich auch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums.
Aber ich erwarte jetzt nicht einen absoluten Schock und einen extrem starken Anstieg, denn das Dieselembargo war sehr lange angekündigt. Es haben sich viele Marktteilnehmer darauf eingestellt und Strategien gefunden, wie man effektiv auch so ein bisschen drumherum kommt, sodass die Dieselversorgung insgesamt auch in Ostdeutschland nicht wirklich gefährdet ist.
Die Diesel- und Benzinlager seien voll. An den Häfen in Rotterdam, Antwerpen oder Amsterdam habe man in letzter Zeit regelrechte Hamsterkäufe beobachten können, berichtet Ökonom Südekum. Beim Bundeswirtschaftsministerium will man sich zu Preisspekulationen nicht äußern, heißt es auf Nachfrage des Deutschlandfunks. Etwa 4 Millionen Tonnen Diesel pro Jahr, heißt es beim Mineralölverband Fuels und Energie, müssten jetzt ersetzt werden, die bislang aus Russland eingeführt wurden. Vom Embargo besonders betroffen ist die Raffinerie PCK Schwedt. Derzeit wird es mit Öl über den Hafen Rostock versorgt, sei aber lediglich zu etwa 55% ausgelastet. Vor dem Ölembargo betrug die Auslastung nach Angaben der PCK-Geschäftsführung noch 85%. In naher Zukunft wird es keine zweite Pipeline von Rostock zur Raffinerie PCK Schwedt geben. Die aus dem Jahr 1969 stammende Leitung soll nun modernisiert werden. 400 Millionen Euro sind dafür im Bundeshaushalt eingestellt. Eine Zusage für die Finanzierung einer neuen, einer zweiten Pipeline habe es nie gegeben, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Das sei nicht akzeptabel, entgegnet die Uckermärker Christdemokratin Carina Dörck in Richtung Ampelregierung in Berlin.
Eine einfache Erhöhung der Fließgeschwindigkeit wird das Problem nicht lösen. Wie gesagt, die Leitung ist niemals dafür gebaut worden. Die hat gar nicht den Querschnitt. Und insofern hilft es wirklich nur eine neue Leitung, eine dann größere Leitung.
Eine zweite Pipeline sei für den Umbau der Raffinerie PCK Schwedt auf Wasserstoff unabdingbar, unterstreicht Sebastian Walter, Fraktionschef der oppositionellen Linken im Potsdamer Landtag, und springt der CDU zur Seite.
Also, dass wir in Schwedt auch noch in 20, 30 Jahren noch Industriejobs haben, hängt mit dieser Pipeline zusammen, weil diese Pipeline sichert eben auch, dass Wasserstoff von A nach B kommt. Und deshalb ist diese Pipeline dringend notwendig, um die Sicherheit für Schwedt zu gewährleisten.
Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist am 20. Januar ein erstes Schiff mit Öl für Schwedt im polnischen Danzig eingelaufen. Im Februar wird mit weiteren Lieferungen über die sogenannte Block-Pipeline gerechnet. Auch kasachisches Öl ist zur Sicherung des Betriebs der Raffinerie PCK Schwedt im Gespräch. Doch Habeck-Berater Jens Südekum ist davon nicht vollends überzeugt.
Das ist natürlich einigermaßen gefährlich, weil dieses kasachische Öl läuft dann ja natürlich auch über Russland, und damit hat natürlich Putin auch weiterhin Einflussmöglichkeiten und könnte uns eben kurzfristig auch wieder das Öl abstellen, wenn er das wollte. Also das halte ich für ein relativ gefährliches Spiel.
Der Bericht von Christoph Richter. Und großer Sprung nach Australien. Weiterhin das Sehnsuchtsland für viele Touristen aus Deutschland, vor allem für Backpacker, oft junge Leute, die sich nach dem Ende der Schule eine Auszeit gönnen. Waren die vor der Corona-Pandemie nicht die allerbeliebtesten Reisenden im Land, sieht man in Australien die Backpacker jetzt viel lieber. Denn Australien als Reiseland hat sehr gelitten unter der Pandemie und erholt sich erst jetzt allmählich. Andreas Stummer berichtet.
Die internationalen Touristen sind zurück und fühlen sich, wie Dennis aus Kaiserslautern, besonders willkommen.
Ja, absolut. Also überall wurden wir ganz freundlich empfangen und die Leute waren super hilfsbereit und auch froh, dass Touristen wieder da sind.
Eine jährlich 100 Milliarden Euro Industrie, 670.000 Arbeitsplätze. Der Tourismus ist der viertgrößte Motor der australischen Wirtschaft. Jetzt läuft er langsam wieder an, wenn auch nur sehr stotternd.
It has been a bit of a perfect storm. You know, you've had the bushfires, which have trashed our international image.
Es kam alles zusammen. Erst haben die Buschfeuer unseren internationalen Ruf zerstört, dann die drakonischen Corona-Maßnahmen der Regierung, sagt Margie Osmond, die Chefin des australischen Tourismusrates. Es wird mindestens 3 Jahre dauern, bis sich die Reisebranche davon erholt hat und die Besucherzahlen wieder steigen.
I think it's going to take a considerable period for Australia to recover. I think we're looking at least 3 years before the numbers are back up.
Viele Touranbieter und kleinere Rucksackhotels haben die Corona-Zeit nicht überlebt. Der australische Jugendherbergsverband hat landesweit 19 Unterkünfte geschlossen. In manchen Gegenden gibt es nur noch halb so viele Betten wie vorher. Oft zum doppelten Preis wie vorher. Dennis brauchte Wochen und weit mehr Geld als geplant, um in Sydney überhaupt etwas zu finden.
Aber es ist teuer, es ist generell teuer. Und wir haben jetzt für, ich glaube, 4 oder 5 Nächte in einem Airbnb um die 700 Euro bezahlt. Immer noch.
Einfach herumreisen in Australien, spontan sein, da bleiben, wo es einem gefällt, das war gestern. Max aus London hat die Erfahrung gemacht, wer nicht vorplant, der hat das Nachsehen.
About 4 months ago, so Yeah, a long time ago. It's probably really hard to get a room here.
Ich habe vor 4 Monaten gebucht. Eine Ewigkeit ist das her. Sonst hätte ich nichts bekommen. Nach Covid ist alles ein einziges Durcheinander. Du musst alles im Voraus buchen und richtig vorbereiten.
It's always booking in advance, it seems is the way to do it, and planning ahead of time for sure.
Solange chinesische Reisegruppen nicht wieder en masse ins Land kommen, sind junge, internationale Rucksacktouristen noch wichtiger für die australische Wirtschaft. Sie bleiben länger im Land und geben auch mehr Geld aus. Aber sie stellen auch immer höhere Ansprüche.
We've got Generation Z coming through, who probably had their own bedroom all their lives. It's probably carpeted. They might have their own bathroom attached to it.
Generation Z hatte zu Hause höchstwahrscheinlich ihr eigenes Zimmer mit Teppich und Bad, vermutet Julian Ledger vom Verband der australischen Jugendherbergen. Die Zeit leicht schmuddeliger Unterkünfte ist vorbei. Gefragt sind ein anständiges Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität statt billig.
I think the days of grungy places are going behind us. People want quality, they want value for money, they don't just want cheap.
Ohne gratis WLAN und Arbeitsstationen mit Internetanschluss geht heute nichts mehr. Immer mehr digitale Arbeitsnomaden mit Laptop verdrängen den Backpacker, der sich kreuz und quer durch Australien jobbt. Geschätzt 90.000 junge Rucksacktouristen haben derzeit gültige Work- und Travel-Visa für Australien, warten aber zu Hause, bis das Fliegen wieder billiger wird. Mit Folgen. Den Farmern fehlen Erntehelfer und Obstpflücker, den Bars, Cafés und Restaurants Personal. Und vielen Tourunternehmen in ganz Australien fehlt schlicht die Kundschaft. Noch. Fluglinien, Unterkunfts- und Reisewebseiten melden Rekordinteresse und Anfragen. Touristin Natalie aus Kaiserslautern wundert das nicht. Australien, sagt sie, sei eben immer noch Australien.
Es ist natürlich schon ein anderes Preisniveau, wie wir es in Deutschland irgendwie gewohnt sind. Aber ich glaube, es ist auch auf jeden Fall das Geld wert.
Der Bericht von Andreas Stummer. Das Thema jetzt wird gleich erneut im Börsenbericht kurz vor 5:30 auftauchen. Der amerikanische Arbeitsmarkt hat da ja einen festen Platz. Denn es gilt die Gleichung, Beschäftigung gut, Zinssorgen hoch. So ist das erneut. Zu den Januarzahlen Nina Barth.
Der US-Arbeitsmarkt hat im Januar die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4% gesunken. Das hat das US-Arbeitsministerium mitgeteilt. Es ist die niedrigste Arbeitslosenquote in den USA seit 1969. Außerdem sind im vergangenen Monat überraschend viele, 517.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden. Analysten hatten im Schnitt mit nur rund 190.000 neuen Stellen gerechnet. Der Zuwachs verteilte sich nach Angaben des Arbeitsministeriums auf nahezu alle Branchen, abgesehen von Tech-Unternehmen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Januar um 0,3% im Monatsvergleich und damit weniger stark als in den Monaten davor. Die neuen Arbeitsmarktdaten kommen in Zeiten, in denen die Notenbank Fed ihr Zinstempo weiter zurückfährt, um den Arbeitsmarkt abzukühlen und die immer noch hohe Inflation einzudämmen. Die Fed drosselte angesichts der abflauenden Inflation in dieser Woche ihr Tempo und erhöhte den Leitzins nur noch um 0,25 Prozentpunkt auf die Spanne von 4,5 bis 4,75%. Nun könnte sich die Fed gezwungen sehen, wieder härter zu reagieren und die Zinsen stärker zu erhöhen.
Nina Barth war das zu den Januarzahlen für den US-Arbeitsmarkt. Nach Recherchen des SWR hat Siemens im Gegenzug für ein Geschäft mit der Türkei, finanziert von einer Bank aus Saudi-Arabien, Boykotterklärungen gegen Israel unterzeichnet. Kai Laufen zur Recherche und der Vorgeschichte.
Ein von der Siemens AG und ihrer türkischen Tochter gebildetes Konsortium gewann 2018 die Ausschreibung der türkischen Staatsbahn über die Lieferung von 10 Hochgeschwindigkeitszügen. Auftragsvolumen 341 Millionen Euro. Die Türkei beantragte für die Finanzierung des Geschäfts ein Darlehen bei der saudischen Islamic Development Bank. Diese knüpft ihre Projektfinanzierung allerdings an eine Boykotterklärung, was Geschäfte mit Israel angeht. Um einen möglichen Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz zu vermeiden, ließ Siemens die Verträge von ihrer türkischen Tochter unterzeichnen. Siemens lehnte eine Stellungnahme dazu ab. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, bezeichnete das Vorgehen gegenüber dem SWR als moralischen Offenbarungseid und fordert den Bundeswirtschaftsminister auf, die Außenwirtschaftsordnung nachzuschärfen.
Kai Laufen war das. ThyssenKrupp hat heute zur Hauptversammlung eingeladen, wie mittlerweile mehr als die Hälfte der DAX-Konzerne online. Was aber die Brisanz der Tagesordnung nicht veränderte, der größte Umbau der Firmengeschichte läuft immer weiter und immer wieder. Jörg Marksteiner dazu.
Einige der Aktionäre hielten sich nicht mit Kritik zurück. Der Patient ThyssenKrupp sei zwar von der Intensivstation entlassen, aber die Aussichten seien ungewiss und die Therapie nicht bekannt, kritisierte der Vertreter einer Fondsgesellschaft. ThyssenKrupp gehe es nach Jahren der Krise heute zwar besser, komme beim Umbau aber nicht schnell genug voran. Das räumte sogar Firmenchefin Martina Merz ein, sagte aber auch, die Folgen des Krieges, hohe Energie- und Rohstoffpreise, steigende Zinsen, dazu fehlende Bereitschaft von Investoren, all das habe ThyssenKrupp gebremst. Der Konzern, derzeit noch größter deutscher Stahlhersteller und außerdem wichtiger Lieferant für die Autoindustrie, Anlagenbau und auch Produzent von Militärschiffen und U-Booten, soll, das ist die neue Richtung, aus einem zentral und traditionell eher hierarchisch geführtem Konzern zu einer Art Verbund von selbstständigen Firmen werden. Dazu wurden bereits viele Firmenteile verkauft. Außerdem läuft der größte Arbeitsplatzabbau der Firmengeschichte. 13.000 Stellen werden gestrichen, 10.000 Mitarbeiter haben den Ruhrkonzern bereits verlassen. Auch in diesem Jahr werde sich ThyssenKrupp weiter stark verändern, sagte Firmenchefin Martina Merz, nannte aber keine Details. Geplant ist allerdings, das Stahlgeschäft und auch die Marinesparte mit zusammen noch einmal über 30.000 Beschäftigten zu verselbstständigen und möglicherweise abzugeben. Wie genau und wann ist weiter unklar, genauso wie der geplante und erhofft lukrative Börsengang der Wasserstofftochter.
Jörg Marksteiner war das. ThyssenKrupp reiche ich rüber zur Börsenberichterstatterin Dorothee Holz. Gab es Kursreaktionen auf die Hauptversammlung?
Ja, es gab vor allen Dingen viele Fragen, aber große Ausschläge hat die Hauptversammlung nicht bewirkt. Wir haben schon gehört, die Rüstungssparte ist auf jeden Fall ein Thema. Die Fondsgesellschaft DK Investment fordert ThyssenKrupp nachdrücklich auf, das Rüstungsgeschäft vollständig abzustoßen. Das Reputationsrisiko stehe in keinem Verhältnis zu den erwirtschafteten Gewinnen, also ein durchaus kritischer Blick.
Ja, Rüstung überhaupt. Deutsche Rüstungsfirmen dürfen Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 an die Ukraine liefern. Die Bundesregierung hat eine Genehmigung für diese Ausfuhr erteilt. Hat es darauf Kursreaktionen gegeben?
Moderate Kursreaktionen, das war schon ziemlich eingepreist. Die Papiere von Rheinmetall mit 0,5% im Plus. Rheinmetall soll den Leopard 1 für den Export aufbereiten. Das könne viele Monate dauern, so das Unternehmen.
Wir haben berichtet über die Vorwürfe gegen Siemens wegen des vertraglichen Israel-Boykotts im Zusammenhang mit einem Zuggeschäft mit der Türkei. Das ist an der Börse aber kein großes Thema.
So ist es, Frau Becker, denn so wie es aussieht, hat Siemens ja wohl formal nicht gegen Gesetze verstoßen. Aber das könnte natürlich an der Reputation kratzen, die Aktien heute aber 0,8% höher.
Heftige Reaktionen gab es am Kurs des Automobilzulieferers Leoni. Der braucht dringend Geld, nachdem der Verkauf eines Unternehmensteils geplatzt ist.
Das hat hier einen wahrhaften Schock ausgelöst und einen massiven Kurssturz von über 40%. Denn so wie es aussieht, müssen die Aktionäre heftig bluten. Das Unternehmen zieht einen Kapitalschnitt jetzt zur Sanierung in Betracht. Dadurch werden die Anteile massiv verwässert. Der geplante Teilverkauf, der hätte über 400 Millionen Euro in die Kassen spülen sollen. Daraus wird aber jetzt nichts. Stattdessen haben jetzt die Banken, bei denen Leoni in der Kreide steht, und zwar mit 1 Milliarde Schulden, das Sagen.
Und der Tag als Ganzes. Da gibt es als Themen ja noch die US-Arbeitsmarktzahlen, die Arbeitslosigkeit dort so niedrig wie zuletzt vor 50 Jahren. Wir haben eben berichtet. Und die als mit Enttäuschung aufgenommenen Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet, der Google-Mutter.
Es war auf jeden Fall ein spannender Abschluss einer insgesamt sehr spannenden Börsenwoche. Und heute spielt die Musik ganz klar in den USA. Vom US-Arbeitsmarkt kommen ja, wie Sie sagen, sehr erfreuliche Zahlen. Aber das treibt der Fed dann doch die Schweißperlen auf die Stirn. Denn aus Sicht der Notenbank ist der Arbeitsmarkt heiß gelaufen, was die Inflation weiter antreiben könnte. Und das hat, als die Zahlen hier veröffentlicht wurden, dann doch zu einem deutlichen Kursrutsch geführt. Der DAX ging etwas in die Knie, aber beendet die Woche dann doch nur mit einem moderaten Minus von 0,3% bei 15.458 Punkten. Also das ist knapp unter dem gestern erreichten Jahreshoch. Auch die US-Börsen eher positiv. Die Quartalszahlen von Amazon und Alphabet, die drücken dann durchaus aufs Gemüt. Amazon hat im vergangenen Quartal einen Umsatz von 149 Milliarden Dollar gemacht und nur 300 Millionen Dollar verdient, weil man die die Kosten stemmen musste. Alphabet hat die schwindenden Werbeeinnahmen zu spüren bekommen. Der Gewinn brach da um 34% ein. Die Aktien deutlich im Minus. Nur Apple kann sich ins Plus retten, denn Apple hat unter der Null-Covid-Strategie in China gelitten. Die Öffnung spielt dem iPhone-Hersteller aber jetzt in die Karten.
Gucken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro fällt auf einen $1,08. Bei Anleihen gibt es kräftige Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 10 Basispunkte auf 2,15% und Gold fällt deutlich auf 1.866 Dollar sogar nur noch.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Kolderhoff. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.